Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Freitag, den 16. Mai. Wir können zwar sagen, dass wir ungefähr 10:30 Uhr haben, aber in der heutigen Folge ist es nicht ganz so wichtig wie in den letzten Tagen, als sich stündlich fast was geändert hat. Auch wenn der Kryptomarkt sehr volatil ist, spielt es für die heutige Folge eine nicht ganz so große Rolle. Ihr seht es auch schon, wir haben uns Verstärkung mitgebracht und uns unsere sämtlichen Zuschauer schreien: Oh, endlich mal wieder was mit Kompetenz hier. Nicht, dass sie immer nur unser blödes Geschwätz hören müssen. Wir haben den guten Richie von der Börse Stuttgart eingeladen zu uns, um heute mal ein bisschen über das Thema Bitcoin, Kryptowährungen und so weiter zu sprechen, weil Bitcoin hat die 100.000 US-Dollar so im Stillen und Heimlichen, so im Hinterzimmer könnte man sagen, wieder erreicht, ohne dass es große Aufmerksamkeit hatte. Aber wir wollen natürlich mal hier einige Themen zur Sprache bringen. Wir starten so in zwei Blöcken. Als erstes dann mit dem Bitcoin an sich und dann noch allgemein so ein bisschen über den Kryptomarkt. Jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt genug geredet. Erstmal, Richie, dein Gesicht kennt man natürlich, aber zum einen sagen jetzt die von Spotify, ich sehe ja gar kein Gesicht, und zum anderen, der ein oder andere, der dich noch nicht kennt, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
Also, mein Name ist Richard Dietrich. Ich bin jetzt seit dem 01.01.2001 bei der Börse Stuttgart beschäftigt. Also da wirklich schon sehr, sehr lange dabei, bald über mein halbes Leben. Habe damals die Kundenbetreuung, das Beschwerdemanagement aufgebaut, habe diese Abteilung lange Zeit geleitet. Und wie der Name schon sagt, da ruft halt keiner an und sagt: Hey, ihr habt alles richtig gut gemacht. Sondern da gibt's halt immer pack, mitten rein. Und da hat man halt relativ viel mit Kunden zu tun gehabt, wo man festgestellt hat: Als Börse, wir sind auch nicht fehlerfrei. Also da gab es auch mal einen Fehler, den man korrigieren musste. Da habe ich in-house geguckt, wie kann man den Prozess optimieren. Aber ein ganz, ganz großer Teil haben einfach die Anleger nicht verstanden, wie Börse funktioniert, weil einfach Kleinigkeiten einfach noch nicht richtig irgendwie verinnerlicht wurden. Also habe ich sehr viele Gespräche geführt, Seminare geführt. Webinare gab es damals noch nicht wirklich. Und irgendwann wurde ich dann mal so für die Kamera geschubst durch einen größeren Zufall und habe dann auch ein bisschen diese ganze YouTube-Geschichte mitgemacht. Es war nie mein Ziel. Als ich jung war, konnte man nicht sagen, wenn ich groß bin, bin ich YouTuber, weil YouTube gab es damals noch nicht. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt nichts anderes als früher. Nur jetzt habe ich halt keine 30, 50 Leute vor mir, sondern Tausende. Und habe damals auch schon recht früh im Jahr 2015 eben mit vielen deutschsprachigen Blogger angefangen, mich zu connecten. Daher kenne ich euch ja auch recht gut. Habe dann ein gewisses Netzwerk aufgebaut, was mir einfach unglaublich Spaß macht auch, weil ich mit Leuten, die ich eh mag, ne, mich unterhalten kann und dafür sogar noch bezahlt werde. Und zum Thema Krypto bin ich gekommen im Jahr 2017, als es hieß: Ja, wir als Börse Stuttgart, müssen noch nicht verraten, wir wollen aber bald was mit Krypto machen, wir machen eine eigene Handelsplattform. Bison, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt kennt es ja jeder. Und für mich war es klar, wenn ich halt schon irgendwas mit Kryptos später auch erzählen, erklären soll. Ich bin keiner, der liest es vom Zettel ab. Ich muss es selber erlebt haben. Ich muss meine Fehler gemacht haben damit. Ja, neuer Markt, da bin ich mit 20.000 Mark rein. In der Spitze war ich bei 200.000 Euro und mit 20.000 Euro Schulden bin ich raus. Also ich weiß, was Fehler machen bedeutet. Und ich habe auch im Kryptomarkt meine Fehler gemacht, aber kann dementsprechend seit 2017 bis jetzt auf einen, ja, gewissen Erfahrungsschatz zurückschauen. Und deswegen bin ich hier, dass man einfach mal ein bisschen über das Thema Bitcoin und danach über Krypto sprechen. Für mich persönlich muss ich sagen, also es hängt häufig zusammen, aber grundsätzlich sollte man es getrennt voneinander betrachten. Und zu deiner Ansage, keiner hat es gemerkt: Hey, sogar die Bild-Zeitung hat geschrieben, Bitcoin über 100.000, sollen wir jetzt kaufen? Verdammt nochmal, warum kommt die breite Presse nie dann auf die Idee, sowas zu schreiben, wenn der Preis mal wieder da ist, wo es sich lohnt einzusteigen? Soll nicht heißen, es lohnt sich jetzt noch nicht, aber das ist halt so typisch. Immer wenn gewisse Marken überschritten werden, dann wird es plötzlich laut, dann schreit jeder. Und sobald es nach unten geht, kommt zum, ich weiß nicht, zum x-tausendsten Mal: Habe ich es euch doch gesagt, das wird nichts, das ist nur ein Scam, das ist nur ein Pyramidensystem und das wird alles wieder zusammenbrechen. Und dann habt ihr mich eingeladen, einfach mal das Thema grundsätzlich anzusprechen, um mal anzuschauen, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter. Ich weiß, da gibt es zig unterschiedliche Kanäle, die es eh schon behandelt haben. Aber häufig macht es Sinn, es mal anders erklärt zu bekommen und irgendwann sagt man: Ah, das funktioniert. Und Daniel, du und ich haben ja festgestellt, der Michael ist unser perfektes Opfer. Wenn er nachher verstanden hat, wie Bitcoin funktioniert, dann habe ich
Genau.
meine Aufgabe richtig gemacht. Denn Michael, mal so die Frage an dich. Im Vorgespräch haben wir schon mal kurz gehört: Was weißt du denn bisher von Bitcoin und was hältst du davon?
Ja, zuallererst, das ist lustig. Das ist im Kryptosektor so wie bei den Börsen mit den Headlines. Wenn es gut läuft, auf einmal, wie krass es läuft, alles weiter. Und
Ja.
wenn es schlecht läuft, kommen die Headlines. Ja, wie tief geht's noch und kann man überhaupt
Blutbad.
noch in den USA investieren? Das ist Es ist immer Headline gesteuert, alles deswegen. Das ist überall das Gleiche zwischen Gier und Panik. Genau, ganz kurz. Ich bin ja, das wissen die meisten und vielleicht auch alle, viele hier in dem Podcast hier und auf YouTube, die zuschauen. Wir machen ja eigentlich nur Aktien-Content. Da liegt auch ganz klar meine Expertise. Ich war anfangs ganz, ganz skeptisch bezüglich Krypto. Ich wurde dann damals auch beim Sport wirklich so oft angesprochen. Ja, was ist denn dieses Bitcoin? Soll ich das kaufen? Habe ich gesagt, mein Gott, ey. Macht, was ihr wollt, aber ich würde da keinen Cent investieren. Da stand der Bitcoin, glaube ich, das war dieser erste Hype Richtung 20.000. Und damals lag ich dann sogar noch richtig, weil er ist ja auch wieder, glaube ich, auf 7.000, 8.000 runter oder so. Na, das war
Da war
diese
ich auch
erste
mit dabei,
riesige
ja.
Welle.
4 gekauft,
Und
20 und dann wieder runter und
genau. Und
ja.
da habe ich dann gesagt, ja, ich habe es euch doch gesagt, genau so. Ne? Und seitdem ist aber viel passiert, was ich damals gesagt habe. Also ich habe auch so ein paar Bücher gelesen mal oder ein paar Podcasts gehört. Was ich immer schon gesagt habe, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Thema irgendwie in der realen Welt Relevanz bekommen, ne? Dass man da irgendwie mit Bitcoin seinen Kaffee bezahlt, weil es ist ja total unlogisch, meiner Meinung nach. Alle Leute sagen, der Bitcoin steigt und so weiter und er wird immer mehr wert. Ja, wieso sollte ich den denn dann ausgeben wollen? Das ist ja total unrealistisch. Ich gebe ja Geld aus, weil es inflationär ist, weil es immer weniger wert ist. Wenn ich so ein Kopfkissen habe, dann kann ich mir irgendwann nur noch einen halben Kaffee kaufen. Deswegen gebe ich es entweder aus oder ich investiere es irgendwie in Aktien oder weiß Gott wie oder Immobilie und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, also die Logik dahinter verstehe ich schon mal nicht. Was aber sich ja jetzt mittlerweile geändert hat, was ich so nicht gedacht hätte, ist, dass Bitcoin schon so eine Art digitales Gold geworden ist, also ein Ersatz, wo man sein Geld parkt, um nicht mehr vom, ich sag mal, vom Finanzsystem abhängig zu sein. Dass sich das so durchsetzt und jetzt auch große dabei sind, das ja, hat sich
Vielleicht
so
ganz kurz zu
entwickelt
deinem
und
Thema
dementsprechend sieht der Bit
Zahlungsmittel.
genau.
Ich glaube, also bevor, ich würde auch nachher mal einfach Bitcoin so die Basics nochmal kurz erklären für all
Ja.
diejenigen, die auf dem Level sind wie du, dass sie nachher sagen können, ah, jetzt verstehe ich auch, warum es einen gewissen inneren Wert trotzdem hat. Spoiler, innerer Wert ist ganz klar Vertrauen, Unabhängigkeit, das sind die wichtigsten inneren
Ja.
Werte. Aber das Thema Zahlungsmittel ist einfach so, wir leben in einer Welt, wo unsere Zahlungssysteme, ja, wir haben auch eine Inflation, aber die Zahlungssysteme, die Zahlungsströme funktionieren. Stell dir aber vor, es gibt durchaus auch Länder, Regionen, wo man einfach sagen kann, da gibt es kein wirklich Bankensystem und die Inflation, die wir hier bei uns haben, wäre für die ein Träumchen. Die würden sagen, ist ja perfekt, ihr seid nur zweistellig mal, einstellig. Ach so, das gibt's auch. Also man muss halt überlegen, immer von welcher Position aus betrachtet man das Ganze. Ich würde meine Bitcoins auch nie als für einen Kaffee ausgeben, da bin ich bei dir. Aber es gibt halt auch Länder, die halt sagen, was habe ich für eine Möglichkeit? Entweder ich fahre mit der Schubkarre irgendwo hin und zahle damit, oder ich suche mal ein Ersatzzahlungsmittel und das machst du auch nicht direkt über das klassische Bitcoin-Netzwerk, weil da werden die Transaktionen zu langsam, da komme ich gleich dazu, und wahrscheinlich auch für einen Kaffee zu teuer. Da gibt es aber sogenannte Second Layer, also eine Abwandlung, wo du trotzdem Bitcoin verwenden kannst, das schneller ist, aber trotzdem eben Bitcoin als Wert eingesetzt werden kann. Das werden wir momentan ganz ehrlich auch wirklich nicht brauchen. Also wir heißt die Welt, in der noch ein Bankensystem gut funktioniert, Zahlungsmittel funktionieren, die Inflation ja trotz allem noch irgendwo überschaubar ist, da gibt es ganz andere Länder und Regionen, da ist es als Zahlungsmittel nicht unbedingt das Beste, bin ich bei dir. Da können wir nachher über das Thema Krypto sprechen, da kann man mit anderen Sachen bezahlen. Aber du hast es schon angesprochen, als Wertspeicher, als Vertrauensspeicher können wir das auch ganz gut einsetzen. Wobei das wahrscheinlich nicht der Ursprungsgedanke war von Satoshi Nakamoto. Jetzt kommen wir schon drauf. Dieser, ja, Name, wo man sagt, der ist der Erfinder von Bitcoin. Der, das ist die Frage, war es wirklich der, war es nicht die? Waren es mehrere Personen? Da gibt es ja die verrücktesten Gerüchte, weil man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und auch diese absolute Unabhängigkeit, keiner weiß, wer steckt dahinter. Gibt es die Person noch? Ist sie verstorben? Wer auch immer, macht eben auch Bitcoin so unangreifbar. Wie schon oft gesagt, wenn du halt irgendwo der Schlange den Kopf abschlägst, dann kann es sein, das ganze Ding geht die Wupper runter. Bei Bitcoin weiß man aber eben wirklich nicht, wer ist eigentlich der ursprüngliche, der dahinter steckt. Manche glauben auch, das wäre eine ganze Organisation gewesen. Ursprünglich war das ja ganze schon ist aufgekommen nach dem Thema Bankenkrise. Ja, das kennen wir vielleicht einer oder andere noch, dass einfach damals das Vertrauen in das Zahlungssystem der Banken in Anführungszeichen nicht mehr da war. Da gab es eine gewisse Szene. Die haben sich dann immer wieder so mit gewissen Ideen ausgetauscht. Und jetzt bleibe ich noch mal bei Blockchain. Das ist die Basis von Bitcoin. Die Basis von Blockchains ist nichts Neues. Das eine sind dezentrale Datenbanken. Das heißt, Wenn wir zum Beispiel irgendwo uns ein YouTube-Video anschauen, ist ja das YouTube-Video nicht zentral irgendwo in USA gespeichert. Das ist auf verschiedenen Ländern und Regionen gespeichert, damit der Abruf nicht so lange dauert und damit es einfach sicherer ist. Dezentralität ist nichts Neues. Und Kryptographie, Verschlüsselung, das gab es schon bei den alten Griechen. Auch da hat man schon Sachen verschlüsselt, damit eben nur der es lesen kann, der dafür berechtigt ist. Das Neue bei der Blockchain ist einfach die Kombination zwischen Kryptographie und Dezentralität. Das heißt also, man hat hier einen Informationsstand, wo jeder einsehen kann. Jeder kann sehen, welche Bitcoins auf welcher Adresse liegen. Das ist ganz offen zugänglich. Ich kann diese Adressen aber Stand jetzt mit normalen Computern nicht angreifen und verändern, weil die Kryptographie so stark ist, dass die Rechenleistung, die uns momentan zur Verfügung steht, dafür gar nicht ausreicht. Also Bitcoin würde ich dann dementsprechend, wurde ursprünglich schon als Zahlungsmittel, auch als anonymes Gegenstück zu Bankensystemen angedacht. War es auch anfangs so, da gab es ja die Geschichten, oh, da hat jemand für weiß Gott wie viel $1,000, Millionen von Dollar, bald wenn es so weitergeht, zwei Pizzen gekauft. Ja, das war halt damals wenig wert, weil man einfach zu ursprünglichen Zeiten recht günstig an Bitcoin rangekommen ist. Das waren so Zeiten, wo du unter einen Dollar für Bitcoin gezahlt hast. Da sind wir jetzt weit weg davon. Und ich würde vielleicht mal, bevor es zum Monolog wird, unterbrecht mich bitte. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, aber ich würde mal so die Grundbasics von Bitcoin einmal ansprechen und kurz mal skizzieren.
Ja, genau, vielleicht, das wäre nochmal ganz spannend. Du hast ja jetzt schon zwei, drei Sachen gesagt, ja. Also dieses Buzzword Blockchain, Dezentralität. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz einfach erklären. Ich habe auch schon mal so ein Buch gelesen von, ich glaube, Julian Hosp war das, auch von Marc Friedrich und so Podcast gehört. Vielleicht kannst du es ja auch noch mal ganz kurz erklären, wie das jetzt in der Praxis funktioniert. Vielleicht auch, wie das dann aufgebaut ist oder diese ganze Thematik.
Okay. Also vielleicht grundsätzlich, für einen Laien. Es gab ein White Paper, das heißt ist ein Ideenentwurf, wo man halt ganz genau drin festhalten konnte, was ist so die Grundidee, die Grundzüge, wie soll Bitcoin funktionieren. Und da orientieren wir uns immer noch sehr, sehr stark dran. Dieses White Paper kann sich verändern, wenn die Community dem zustimmt, aber grundsätzlich sind wir noch da unterwegs. Wichtige Sachen, die da drinstehen, sind zum Beispiel, es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Dann steht drin, alle 210.000 Blöcke, das sind so circa alle 4 Jahre, soll die Belohnung für diejenigen, die diese Blockchain schreiben, sich verringern. Das heißt, am Anfang hat jeder, der diese Blockchain unterstützt hat, für das Schreiben eines Blockes, ich komme gleich, was Block bedeutet, 50 Bitcoins bekommen. Und das war damals mit einem Laptop zu Hause möglich. Also wer rechtzeitig da mitgemacht hätte, hätte mit einem normalen Laptop wahrscheinlich tausende Bitcoins meinen können. Heutzutage hört man immer von diesen ominösen Miner, die meinen und kriegen dafür dann Bitcoins. Ich erzähle es lieber andersrum. Für mich sind die Miner eigentlich nichts anderes als Buchhalter, digitale Buchhalter, die dafür zuständig sind, die aktuellen Transaktionen, die sollen immer 10-minutenweise abgepackt werden, in Anführungszeichen, diese Transaktionen zusammenzufassen und kryptografisch mit dem vorigen Teil, den vorigen 10 Minuten, verknüpfen. Das heißt, da muss ein Rätsel gelöst werden und ein Ergebnis vom Rätsel muss, je nachdem, wie schwierig das Rätsel ist, die Schwierigkeit wächst nämlich mit der Rechenleistung des Netzwerkes, dass keiner sagen kann, haha, ich bin der Erste, weil ich habe mehr Rechnern. Sobald mehr Rechenleistung da ist, steigt auch die Schwierigkeit des Rätsels. Und der muss als erstes das Rätsel lösen. Wie das Rätsel funktioniert, wäre jetzt wirklich zu kompliziert. Wenn er als erstes das Ganze gelöst hat, schreitet es in die Minerwelt hinaus, weil Rätsel lösen ist unglaublich schwierig. Wenn ich das Schlüssel aber bekomme, wenn mir zugerufen wird, kann ich leicht nachprüfen, oh ja, du hast recht. Und dieser Miner, Buchhalter der Blockchain, bekommt dann eben für diesen einen Block einen sogenannten Reward. Anfangs waren es eben 50, dann 25, 12,5, 6,25, 3,125. Ihr könnt schon sehen, es wird halt immer weniger. Diese Belohnung bekommt er für seine Rechenleistung, weil da gehört einiges dazu aktuell. Und was ich am Anfang nicht verstanden habe und ich mir gedacht habe, ja, aber irgendwann kriegt er ja nur noch 0,002 Bitcoin, da macht es ja gar keinen Sinn mehr. Er kriegt auch eine Art Überweisungsgebühr, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Daniel Bitcoins schicke, muss ich in diesem Netzwerk auch einen gewissen Betrag an Bitcoins mitlegen, damit der Miner meinen Auftrag auch durchführt. Und diese Erträge waren jetzt schon zum Teil höher als die Mining Rewards. Und die Vermutung ist, dass circa so ab 2028, 29, 30 die Miner wahrscheinlich mehr verdienen durch die Überweisungsgebühren als durch die neu hinzukommenden Bitcoins. Das wären so mal die grundlegenden Strukturen, wo man mal sagen kann, Blockchain.
Ja, ganz kurz eine Frage dazu, weil es gibt ja auch ganz viele börsennotierte Miner und so weiter. Wenn jetzt alle 10 Minuten ein neuer Bitcoin oder ich weiß nicht, wie viele sind es jetzt mittlerweile?
Wir sind jetzt knapp, nicht ganze 20 Millionen haben wir geknackt. Also wir sind schon am oberen Ende. Nicht mehr viel,
Nee, aber
beeil dich.
wie viele Bitcoins werden jetzt immer noch rausgegeben pro?
3,125.
Okay, ja, ist ja auch egal. Aber werden die dann an ganz viele verschiedene rausgeben? Weil du hast gerade gesagt, einer löst das Rätsel, der bekommt die 3 Bitcoins sozusagen, oder
Genau.
wie? Das
Der
heißt,
Winner takes it
hunderttausende
all.
andere Miner, wenn sie Pech haben, bekommen sie wochenlang gar nichts, oder
Genau. Das
wie?
ist das Risiko dahinter.
Okay.
Und die haben trotzdem extrem hohe Investitionskosten für die Hardware, die haben extrem hohe Investitionskosten für den Strom, den sie aufbringen müssen. Das ist dann einfach the winner takes it all. Und man sagt deswegen auch Mining, weil da schon relativ viel Bezug zum klassischen Mining am normalen Rohstoffmarkt ist, weil da bist du ja auch bei der Explorationsphase und weißt nicht genau, was kommt am Schluss dabei raus. Und daher kommt halt diese Verknüpfung des Namens.
Okay,
Ja,
krass.
da
Ja,
hast du jetzt ja
ich
gerade
lese immer
schon.
nur die Ad-Hoc-Meldungen von diesen ganzen Riot, Blockchain oder Hut 8 oder wie die alle
Ja.
heißen. Und da heißt es ja immer, wir haben im letzten Quartal X Bitcoin bekommen und so weiter. Mich wundert das immer, dass da immer noch so viel verteilt wird, wenn ich jetzt gerade ja so höre, wenn du Pech hast, gibt's mal tagelang oder wochenlang gar nichts
Ja, aber
sozusagen,
die haben
ja.
ja, denk dran bitte, wie viel 10 Minuten ein Tag hat.
Ja,
Und die sind
ja.
halt wirklich, diese Mining-Gesellschaften haben ja unglaublich große Rechenleistung gebündelt. Theoretisch könnte ich auch zu Hause mich hinsetzen mit meinem normalen Rechner. Sollte ich nicht tun, das lohnt sich nicht, vor allem nicht in Deutschland. Auch meinen, ich würde dann aber so einem sogenannten Mining-Netzwerk beitreten. Das heißt, ich gebe meine Rechenleistung einem Netzwerk dazu. Und wenn dieses Netzwerk was gewinnt, kriege ich eben einen Teil dieses gewonnenen Bitcoins, je nachdem, wie viel Rechenleistung ich
Okay.
zugesteuert habe. So kann ich auch mit kleineren Recheneinheiten was tun. Vielleicht ganz kurz, bis vor, ja, einigen Jahren konnte man das mit einem klassischen PC noch machen. Heutzutage wird es aber mit speziellen Rechnern gemacht, die eben ASX Miner heißen, die wirklich nur dafür ausgelegt sind, Bitcoin zu minen. Und wenn jetzt jemand sagt, ha, wenn ich diese Blockchain attackieren möchte, weil ich irgendwie ein Land bin, der Bitcoin, das Bitcoin nicht haben möchte, müssten hier erstmal Milliarden Investitionen in ASX-Miner erfahren werden. Also ich kaufe mir unglaublich teure Hardware, würde dann Bitcoin angreifen und hätte danach unglaublich teuren Hardware-Schrott, weil mit diesen ASX-Miner kann ich sonst nichts tun, außer Bitcoin minen. Also je mehr man sich in diese Materie reinfuchst, je mehr merkt man, es gibt viele Fragen und komischerweise gibt es für die meisten Fragen auch richtig gute Antworten. So, Daniel,
Ja,
Entschuldigung.
dann erwarten bestimmt auch einige von dir für das jetzt. Das ist einer der größten Kritikpunkte, den man oft so hört. Und es hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen rauskristallisiert. Viele Miner, viel Hardware, Stichwort viel Energie. Das ist auch ein Thema, wo ich oft merke, dass sogar Leute, die pro Bitcoin sind, das nicht wirklich gut erklären können. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, das soll kein Angriff gegen Mark Friedrich sein, der hat aber in einem Interview behauptet, Bitcoin wäre ein physischer Energieträger, wo ich dann auch schon gemeint habe, wow, finde ich jetzt, also er ist ja selber auch pro Bitcoin, aber habe ich auch gesagt, das ist jetzt zumindest mal eine Erklärung, die ich für sehr fragwürdig halte. Was entgegnest du dem? Es gibt ja viele Länder, die haben nicht genug Energie und dann sagen natürlich manche, boah, und wir oder einige reiche Länder, die geben sogar massiv Energie aus, um einen physischen Coin zu meinen. Was würdest du dem entgegnen
Einen
und
nicht
wie
physischen
würdest du
Coin,
das
gibt
erklären?
einen nicht physischen Coin meinen, weil den Coin gibt es ja nicht. Also die erste Frage ist, es bringt ja nichts, wenn wir viel Energie haben, wir können diese Energie nicht transportverlustfrei in andere Länder transportieren. Weil wenn du Strom über eine längere Strecke hinweg transportierst, je längere Strecke ist, je weniger kommt am Schluss dabei an. Also mal grundsätzlich, ja, Energie ist ungleich verteilt. Wenn diese Länder dann Probleme haben mit Energieversorgung, dann ist es unsinnig, dass wir dort Energie hinschicken, da müssten wir eher dort die Energieversorgung oder Produktion stärken. Das ist mal eins. Zum anderen finde ich es immer interessant, dass viele, die zu Hause, weiß nicht, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Co. streamen, Bitcoin ganz schlimm finden, weil im Schnitt, ja, Bitcoin verbraucht aktuell ein bisschen mehr Strom als diese Video-Streaming-Plattform, dass man also einen Vergleich hat. Und wenn man jetzt mal Bitcoin und Gold vergleicht und jetzt nicht Strom, sondern CO2-Ausstoß misst, dann muss man sagen, es gibt das World Gold Council, also das ist eine Zusammensetzung aller Goldminer und die geben immer wieder bekannt, wie viel CO2 im Schnitt das die Goldproduktion ausmacht. Gold verursacht wesentlich mehr CO2, die Goldproduktion, als Bitcoin. Und da spreche ich jetzt nicht von den ganzen Chemikalien, die in den Fluss gekippt werden. Ich spreche auch nicht davon, wenn Gold von A nach B nachher noch gefahren werden muss, weil bei Bitcoin ist es ja so, das Mining ist ja gleichzeitig auch der Transport der Bitcoins von A nach B. Bei Gold müsste das Gold dann auch von der Produktionsstätte zu einer Bank gefahren werden, zum Kunden gefahren werden, wieder zurück zum Tresor gefahren werden, das gehört alles mit dazu. Also, warum so hohe Energiekosten, ist relativ simpel, dass man sagen muss, das ist der Wert der Sicherheit. Weil durch diese hohen Energiekosten ist einfach die Blockchain nicht angreifbar. Keiner kann kurzfristig so viel Energie aufbringen, vor allem nicht zentral in einem Land, in einem Sektor, in einer Stadt, um den Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk zu übernehmen. Jedes Netzwerk würde damit zusammenbrechen. Und deswegen sind wir immer wieder bei der Dezentralität. Wir brauchen dezentrale Miner, die auf der Welt verteilt sind. Und da eben Bitcoin so viel Strom braucht, muss man sagen, ja, welcher Strom ist denn im Normalfall der kostengünstigste? Ja, der grüne Strom, weil der einfach im Normalfall am billigsten ist. Und wisst ihr, wenn oben im hohen Norden die Windräder drehen wie Wulle und wir trotzdem zu viel Strom haben in Deutschland, was mit diesen Windrädern passiert? Die werden abgestellt.
Bescheiden, ja.
Genau. Ja, und wisst ihr, wer aber diesen Betreibern des entgangenen, den entgangenen Wind zahlt?
Wir selber, ja klar.
Ja.
Aber also, vielleicht noch mal sagen, ein Thema. Gut,
man kann also über dieses Medium dann sagen, ich kann mit Bitcoin auch wirtschaften. Ich kann Überschussstrom zum Beispiel, anstatt in Einschlag für der Gesellschaft an die Betreiber zahlen zu lassen, kann ich einen sogar einen alten Essex-Miner neben so ein Windkraftwerk stellen und das schalte ich da nicht ab, sondern ich springe dann von Einspeise ins Netzwerk zu selber meinen um und kann so dann Energie in Bitcoin in einem Wert speichern, weil auch da Energie speichern, Batteriesysteme sind unglaublich teuer. Ich kann nicht jedes Mal Milliarden von Tonnen Wasser hoch und runter pumpen, weil an manchen Stellen gibt's halt keine Pumpkraftwerke. Also kann man auch sagen, Bitcoin ist eine Art Energiespeicher. Und wenn ich dann sage, jetzt brauche ich wieder Energie, kann ich Bitcoin in Dollar, in Euro umwandeln und kann man dann wieder Strom vielleicht dazu kaufen. Also einfach mal so ein bisschen, ein paar so Eckpunkte anzusetzen. Allein über das Thema könnte man wahrscheinlich eine ganze Stunde philosophieren, aber ich habe dich wieder
Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas ja bisher nicht, ne, dass da irgendwie der, da wollten sie auch lieber Wasserstoff erzeugen, ne, gab es mal, glaube ich, so Tests, wenn da zu viel Strom da ist und so, aber ich glaube, auch das ist bisher nur Pilotprojekt. Ja. Vielleicht noch eine ganz andere Sache, was man ja oft gelesen hat, gab ja jetzt auch diese ganzen Quantencomputer-Werte, D-Wave oder auch Microsoft, Alphabet, die haben ja jetzt alle die ersten Quantencomputer. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die, in der nächsten Zeit auf die, du hast ja gesagt, Verschlüsselung und so weiter, weil die sind ja angeblich viel, um Welten irgendwie leistungsfähiger. Könnte das dann irgendwann doch geknackt werden, wenn da irgendjemand kommt mit so riesigen Quantencomputern?
Du hast vorher schon gesagt, dass die Presse bei den Schlagzeilen immer sehr, sehr blumig unterwegs ist. Ja, Quantencomputer sind leistungsfähiger für spezielle Rechenaufgaben. Aber nicht für alles. Also wenn sie zum Beispiel jetzt quasi die Blockchain angreifen wollten, dann müssten sie ja mit unglaublich viel Variablen gleichzeitig versuchen zu hantieren. Das ist bisher noch keine Rechenaufgabe, die wirklich ein Quantencomputer so einfach lösen könnte. Ich möchte nicht sagen, das geschieht in 10, 20 Jahren nicht, aber Stand jetzt, was Quantencomputer jetzt können, sie sind eher auf kleine spezielle Aufgaben ausgerichtet und da sind sie wirklich bombastisch, weil sie eben bloß nicht 0 oder 1, sondern sie haben jeden Zustand dazwischen, den sie auch einnehmen können und können so viele Variablen in eine Berechnung durchführen. Aber so einen Verschlüsselungsalgorithmus wie über Bitcoin, über jetzige Quantencomputer zu brechen, ist Stand jetzt unmöglich.
Okay.
Ich sagte ja vorher schon mal, dieses White Paper, das wir von Satoshi Nakamoto 2018 gesehen haben, das ist jetzt in der Grundform immer noch in Funktion, aber es wird immer wieder angepasst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als Bitcoin-Community, die Miner, und wenn ich noch nicht angesprochen habe, ist der zweite wichtige Punkt, die sogenannten Nodes. Das heißt, irgendwo müssen diese ganzen Datenmengen ja gespeichert werden. Und das Bitcoin-Netzwerk besteht einmal aus den Buchhaltern, den Minern, die die Blöcke aneinander kleben, und den Nodes, die einfach diese ganzen Datenströme auf Festplatten irgendwo speichern. Und diese beiden müssen zusammengehören und auch die Nodes müssen dezentral sein. Sogar über uns im Weltall auf Satelliten schweben scheinbar zwei Nodes und sorgen dann notfalls auch die Welt mit Informationen und Daten. Und wenn sich diese beiden Nodes und meine einig werden, zu sagen, hey, Quantencomputer werden jetzt langsam riskant. Lass uns doch mal überlegen, wie wir die Verschlüsselung von Nicht-Quantencomputer auf Quantencomputer umstellen. Das heißt, dann würden auch die Verschlüsselungen von Quantencomputer vielleicht vorgenommen werden können.
Okay.
Dann müssten aber die Nodes, die bisher betrieben werden, dann müsste ich zum Beispiel meine Node, wenn ich eine Node habe, oder meine Wallet, wo ich meine Kryptowährung quasi die Schlüssel verwahre, müsste ich umziehen auf eine neue Quantencomputersichere Wallet. Und dann wäre ich damit erstmal wieder safe. Allerdings, eins muss man bedenken, vielleicht habt ihr schon gehört, man liest auch, jetzt haben wir schon wieder die Zeitung, ja, da wollte irgendjemand irgendeine Müllhalde umgraben, weil da irgendwelche Festplatten liegen, wo seine Bitcoins drauf liegen. Nein, Mythos, Bitcoins liegen da nicht drauf, sondern liegen die Zugangsdaten, das beschreibe ich gleich nochmal, für das Bitcoin-Netzwerk, damit ich beweisen kann, das ist die Adresse, hier ist mein Schlüssel dafür, ich bin der Eigentümer, ich möchte darüber verfügen. Das sind einfach unglaublich viele auch verlorene Zugangsdaten, gerade in den Anfangsjahren, wo man halt, wie gesagt, 50 Bitcoin alle 10 Minuten mit einem normalen Laptop meinen konnte, du warst vielleicht nicht ganz so vorsichtig damit, hast da halt mal deine 2000 Bitcoins gemeint und hast jetzt keinen Zugriff mehr drauf. Ist ziemlich scheiße irgendwie. Hups, piept es gerne raus.
So, das ist vielleicht also ist noch mal ganz spannend. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz für Laien erklären. Also ich oute mich, ich habe hier einfach, ich glaube 0,1 Bitcoin bei Bison liegen, beziehungsweise er liegt ja, wie du gerade gesagt hast, er ist ja nicht mir, er liegt ja nicht da bei Bison, sondern er ist ja immer noch in der Blockchain drinne, aber mein Zugang dazu ist quasi über Bison. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz erklären, was sind so, weil vielleicht alle, wir können ja gleich mal drüber sprechen, wieso sollte man überhaupt Bitcoin haben oder macht es Sinn, aber was ist denn jetzt für alle, die noch gar keinen Bitcoin haben, so die einfachste Möglichkeit, dort mal reinzuschnuppern oder was ist besonders sicher? Wo sagt man, das ist mal so hier, um überhaupt mal Erfahrung zu sammeln, die einfachste Möglichkeit, weil ich glaube, das ist ja irgendwie nicht ganz so trivial teilweise oder zumindest war es mal eine Zeit lang so wie jetzt, wie Aktien einfach zu kaufen.
Komm ich gleich dazu. Ich möchte noch ganz kurz das Quantencomputer-Thema zu Ende bringen, weil nur ein Thema noch dazu.
Okay.
All diejenigen, die eben ihre Zugangsdaten noch haben, können mit ihren Bitcoins dann auf sichere Wallets umziehen, die vor Quantenangriffen geschützt sind. Man kann aber jetzt sagen, so circa 2 bis 4 Millionen Bitcoins liegen auf Wallets, die schon seit unglaublich vielen Jahren nicht bewegt wurden. Und ganz ehrlich, wie cool muss man eigentlich sein, wenn man bei, weiß nicht, 5 Euro oder 5 Dollar, Entschuldigung, sich 1000 Bitcoins besorgt hat und seit damals bis jetzt nichts, aber auch gar nichts da irgendwie zugegriffen hat. Ich meine, ganz ehrlich, Michael, ich weiß, du bist auch mit vielen Tech-Werten unterwegs, da ist man das schon gewohnt. Ja, so ein 1000% Gewinn kann man schon mal machen. Aber irgendwann juckt's doch und man verkauft zumindest mal ein bisschen was. Und dann nimmt man einfach die Vermutung, diese Wallets, sehr alt, große Beträge, null Bewegung. Oder auch die Wallets, die man Satoshi zuweisen kann, weil die ersten Transaktionen gemacht wurden, da liegen auch massig Bitcoins drauf. Die sieht man eigentlich als verloren. Und diese verlorenen Bitcoins könnten dann auf diesen Wallets mit Quantencomputer mittelfristig angegriffen werden, wenn wir mal so weit sind. Auch das dauert dann, aber das wäre das einzige Risiko, das ich von Quantencomputer aus sehe. Nicht auf meine Bestände, sondern dass vergessene alte Bestände angegriffen werden können. Stell dir vor, wir sind dabei und sagen, oh, wir haben schon 20,89 Millionen Bitcoin gemeint, wir haben fast alles und plötzlich schwabubbel, schwabubbel, gibt's Quantencomputer, die greifen diese alten Wallets an und da kommen dann tausende von neuen Bitcoins plötzlich auf den Markt. Mhm. Das ist das einzige Risiko, das ich persönlich sehen werde. Zu deiner Frage. Wenn ich Bitcoins verwahre, man hört immer wieder von dieser Wallet, also von diesem Geldbeutel. Eigentlich müsste man es eher als Schlüsselbund bezeichnen. Denn das Netzwerk, was ich jetzt von Bitcoin beschreibe, trifft auch von allen anderen Kryptowährungen zum Beispiel zu, ist so aufgebaut, es gibt eine öffentliche Adresse, das ist so ein Zahlen- und Buchstabenwust, die ist erstmal anonym. Erst wenn ich zum Beispiel dir, Michael, sage, das ist meine Adresse, schick mir bitte Bitcoins, dann kannst du diese Adresse meinen Namen zuweisen. Aber grundsätzlich ist die Adresse für jeden anderen, wenn Daniel nicht weiß, dass es meine ist, ist es eine von Quantrillizillionen, die Zahl gibt es noch gar nicht, Adressen, die es halt so gibt. Und diese Adresse kann jeder, zum Beispiel auf blockchain.info, da gibt es ganz verschiedene Seiten, einsehen. Da kann ich genau sehen, was hat die Adresse bekommen, was hat sie geschickt, welche Transaktionen wurden gemacht, mit welcher anderen Adresse. Die andere Adresse ist ja auch kein Name, sondern auch nur so ein Zahlenbuchstabenwust. Ich weiß nicht, wer es ist. So, diese Adresse stellt sich vor wie so ein großer Plexiglaswürfel, da kann jeder reinsehen. Du brauchst aber einen privaten Schlüssel auf diese öffentliche Adresse, mit dem du beweisen kannst, dieser Plexiglaswürfel, der Bitcoin, der da drin ist, der ist meiner. Also nicht meiner, ich meine, sondern der gehört mir. Und nur dann kannst du eben auf diese Bitcoins auch zugreifen, sie wieder verschicken und so weiter und so fort. Das heißt also, auf dieser Wallet liegen dein öffentlicher Schlüssel und dein privater Schlüssel. Und mit dieser Kombination kannst du eben auf der Blockchain beweisen, diese Adresse meins. So. Und jetzt kommt es halt darauf an, erstmal, wo handle ich das Ganze? Ich kann mich an meinen ersten Handel erinnern, den ich 2017 gemacht habe. Das war schon ziemlich abenteuerlich. Ich habe mich nicht unbedingt als schlechten Menschen gesehen und auch schon viel an der Börse erlebt, aber ich habe mehrere Anläufe gebraucht bei einigen Systemen und bin danach bei irgendwelchen Sachen gelandet, die sich angefühlt haben wie eBay. Heutzutage ist es relativ einfach. Also du kannst, du hast Bison genannt, bleibe ich dabei, du kannst dort Geld hinschicken. Bison kauft für dich die Bitcoins, verwahrt sie für dich treuhändisch quasi, dass die Bitcoins auch wirklich da sind. Und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du auch sagen, ich will die Bitcoins auf meine eigene Adresse übertragen bekommen. Dann nennst du Bison deine öffentliche Adresse, wir schicken sie dir hin Und ab dahin, viele sagen ja, be your own bank oder not your keys, not your coins. Ab dann bist du deine eigene Bank. Dann gehört dir diese Wallet. Ich hoffe, du hast auch noch eine Hardware-Wallet, die noch stärker verschlüsselt ist. Es gibt ein Stück Software im Browser zum Beispiel. Die nennt man auch Hot Wallet. Die ist dauerhaft im Internet verbunden. Die ist halt eher angreifbar. Wenn es ein Cold Wallet, also ein Stück Hardware ist, wo du nochmal extra ein Geheimzahlvor eingeben musst, hast halt eine höhere Sicherheit. Ändert aber nichts daran, ja, wenn du irgendwie zu schnell fährst, gegen die nächste Laterne krachst und deine Frau halt nicht weiß, was sie mit dem Ding anfangen soll, dann haben wir halt ein paar Bitcoin mehr, die wahrscheinlich verloren sind. Also immer die Waage halten zwischen, wenn ich selbst verwahre, dann bin ich selber dafür verantwortlich. Ich habe keine Bank, wo ich sagen kann, oh, ich möchte meine PIN zurücksetzen, mach doch mal, sondern ich bin dann selbst verantwortlich. Ist nicht schlimm. Ich muss mir halt nur im Klaren sein, was bedeutet das. Ich kann diese Wallet auch wieder herstellen, selbst wenn das Stück Hardware kaputt geht. Man kriegt bei dem Erstellen von so einer Wallet einen sogenannten Seed. Das sind 12 oder 24 Wörter. In der richtigen Reihenfolge, in der Wallet, in einer anderen Wallet, irgendwo anders eingegeben, kann ich wieder auf meine Adresse zugreifen und wieder beweisen, meine öffentliche Adresse, mein öffentlicher Schlüssel. Wenn du sehr gut bist, kannst du diese 24 Wörter sogar merken und Millionen von Euro von Grenze zu Grenze tragen, indem du einfach die Zugangsdaten zu deiner Blockchain gemerkt hast. Das alleine würde ich allerdings nicht als Sicherheitsmechanismus nehmen, weil nach einer durchzechten Nacht, wenn da ein Wort plötzlich fehlt, dann hast du halt erstmal verloren. Und deswegen, wenn man selber verwahren möchte, muss man halt auch einen Wiederherstellungsmechanismus haben. Ich muss auch wissen, ja, Entschuldigung, das Leben endet meistens irgendwann mit dem Tod, wie halt meine Hinterbliebenen auch an das Zeug wieder rankommen. Nicht, dass sie dann denken, oh, der arme Papa hier, 24 Wörter hingekritzelt, die machen ja keinen Sinn, ab in den Mülleimer damit. Also dann ist es halt schwierig. Wenn du es verwahren lässt, ja, dann hast du nicht deine Coins, weil die Coins liegen, wie so ein treuhändisch verwahrt für dich. Dafür weißt du halt genau, wie du rankommst. Du weißt auch genau, wenn mir was passieren sollte. Mit dem Erbschein weiß Bison, wer kriegt die Kryptos. Und es ist dann einfacher, das Ganze wieder umzuschichten, Anführungszeichen. Also das muss jeder selber wissen. Persönlich, erst ab einem gewissen Betrag macht Selbstverwahrung überhaupt Sinn. Weil ganz, also nicht böse gesagt, aber für 5.000 Euro Gegenwert kaufen wir keinen so eine Hardware-Wallet und mach mir die übelsten Gedanken, wie ich dann möglicherweise meinen Hinterbliebenen oder meiner Frau klar machen kann, wie sie an das Zeug wieder rankommt. Das ist der Aufwand viel zu groß. Also für mich ist so ab 10.000, 15.000 früher auf gar keinen Fall drüber nachdenken, am ehesten so ab 50.000, meine persönliche Meinung. Wenn man aber eh sagt, ich will es keep it simple and stupid haben, dann lasse ich es einfach bei einem Anbieter, dem ich vertraue, der in Deutschland reguliert ist. Hat nämlich einen weiteren Vorteil, bei Bison kriegst du am Ende vom Jahr deinen Steuerreport, da steht dann drin, hast du was innerhalb von einem Jahr gehandelt, ja oder nein, weil innerhalb von einem Jahr, jetzt kommt's, kommen auf Kryptowährungen wie Bitcoin, der persönliche Steuersatz. Wenn du was nach einem Jahr verkaufst, laut jetziger Rechtsprechung, ist es steuerfrei. Sobald es auf deine eigene Wallet übertragen hast, musst du halt selber nochmal dem Finanzamt nachweisen, was genau geschehen ist. Und auch das lohnt sich halt nicht für Kleinstbeträge, weil ob ich jetzt Milliarde auf meinem Wallet habe oder 10.000, der Aufwand ist erstmal der gleiche. Und es lohnt sich halt nicht für kleinere Beträge, meiner Meinung nach.
Ja. Was glaubst du denn? Also man hat es ja gesehen, Bitcoin ist über die letzten Jahre gesehen das erfolgreichste Asset überhaupt gewesen von der Rendite. Was mich jetzt natürlich aber viele interessiert, viele sagen ja natürlich auch, oh, jetzt ist ja die Party vielleicht vorbei oder ja gut, da war jetzt halt viel Hype oder so drin. Aber was glaubst du, hast ja auch schon über Gefahren gesprochen. Was glaubst du, ist für Bitcoin an sich, also nicht jetzt mit dem Quantencomputer die einzelnen Gefahren, was glaubst du, ist für Bitcoin an sich so die größte Gefahr, die aktuell besteht? Weil da hört man recht, also zumindest so von denjenigen, die sehr pro Bitcoin sind, man hört natürlich immer nur, wie toll und dezentral und begrenzt, das wissen wir natürlich jetzt, ja. Was ist so die größte Gefahr, glaubst du, aktuell?
Dass der Bitcoin-Preis jetzt eben über 100.000 Dollar ist und sich da in den letzten Tagen recht gut hält, muss man auch so sagen, hat natürlich den Grund, dass ein neues Narrativ durchs Dorf getragen wird. Dass es plötzlich heißt, Bitcoin könnte ja vielleicht als Staatsreserve funktionieren. Es gibt ja, die Amerikaner haben ja schon offiziell gesagt, sie nehmen Bitcoin als Staatsreserve. Die beschlagnahmten Bitcoins, die sie bisher schon haben, die verkaufen sie nicht. Und sie wollen steuerneutral weitere Bitcoins besorgen, wie immer auch steuerneutral funktioniert. Zum Beispiel, sie könnten ihre Goldreserven neu bewerten. Die sind auf, glaube ich, Stand von 1973 bewertet. Sie könnten ihre, ich glaube, die haben für 4 Milliarden eine Käsereserve. Das ist ganz wichtig, also physischen Käse. Die könnten sie vielleicht auflösen. Ich weiß nicht, ob Zolleinnahmen steuerneutral sind, Fragezeichen. Also das ist zum Beispiel die Überlegung. Aber es kam von USA noch nicht die Meldung, wir haben jetzt Bitcoin gekauft. Auch viele andere Länder sind am Überlegen. Und dieses Narrativ, jawohl, wir haben es geschafft, Königsklasse. Wir werden wie Gold als Reservewährung angesetzt. Dieses Narrativ ist natürlich einer der Gründe, warum der Bitcoin-Preis da ist, wo wir ihn jetzt sehen. Wenn dieses Narrativ mittelfristig nicht irgendwann mal beliefert wird, ja, wenn ich wirklich irgendwelche innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre spätestens wirklich die Staaten um die Ecke kommen und sagen, ich habe es getan, wir haben Bitcoin gekauft. Das müssen gar nicht Milliarden von Bitcoin sein, sondern allein schon das Signal, dass ein Staat Bitcoin gekauft hat, schlägt durch. Und wenn dieses Signal nicht kommt in einem Zeitraum, den man einfach wirklich, ich persönlich auf 1, 2 Jahre sehe, dann ist es für den Bitcoin-Preis erstmal nicht allzu positiv, weil ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Bitcoin-Maximalisten sehen. Ich stehe dahinter, definitiv. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin auch jemand, der versteht, wie ein Markt funktioniert. Und damit Bitcoin steigt, bringt's nichts, dass ich sage, Bitcoin ist das tollste seit geschnitten Brot. Es müssen halt andere auch so denken und es muss mehr Geld rein als rauskommen, damit der Preis steigen kann. Und da muss halt einfach auch viel die Fantasie dazu hinarbeiten. Und wenn diese Fantasie weiter bedient wird, dann läuft's wunderbar. Wenn wir aber merken, Staaten gehen davon weg und tun's doch nicht, kann das erstmal negativ sein. Aber auf dem Weg dahin, bis die ersten Staaten das tun, da will jetzt mal Michael ansprechen, glaube ich eher, dass vielleicht die ersten Unternehmen dazu kommen, jetzt nicht nur speziell wie Strategy und Co., die eben sagen, unser Geschäftsmodell ist es einfach nur Bitcoin zu akkumulieren, sondern Nvidia packt einen kleinen Teil in Bitcoins in seine Bilanz rein, um zu sagen, sie entkoppeln sich vom Dollar zum Beispiel. Und ich glaube, das sind eher die Signale, auf die der Markt schneller reagieren könnte. Auch da nicht, weil die Unmengen gekauft haben, sondern dass sie es überhaupt getan haben, diese Signalwirkung. Michael, was glaubst du? Siehst du so eine Chance, dass irgendwann auch die ersten Unternehmungen sowas in ihre Bilanz mit aufnehmen? Tesla hat es ja schon mal gemacht, aber glaubst du, es könnte auch von anderen Werten mal kommen?
Ich glaube, es gab auch sogar Gerüchte, dass Microsoft das mal machen wollte. Aber Microsoft
war auf der Hauptversammlung mal ein Gespräch und nachher haben sie gesagt, sie wollen nicht drüber abstimmen. Sie überlegen sich da eh schon was, aber da kam jetzt nicht
nach. Kann schon sein, mehr. Ne? Das Problem ist natürlich dann immer, aber das hast du ja jetzt auch schon, dass dann immer so die Ergebnisse sehr stark schwanken können, je nachdem, das muss ja dann immer wieder bewertet werden. Dann hast du natürlich dann immer Effekte durch Beteiligung, so ist es ja jetzt aktuell. Mal wie, je nachdem, bei Amazon war das immer schön zu sehen, je nachdem wie Rivian steht, gab es dann einen Gewinn viel höher als erwartet oder viel niedriger. Mit Bitcoin wäre das natürlich auch so, ne? Aber klar, auszuschließen ist das nicht, ne? Also, aber ich glaube, eher dann bei US-Unternehmen, bei deutschen Unternehmen zum Beispiel, ich glaube, da sind wir noch relativ weit weg, dass das, glaube ich, demnächst noch passiert.
Ich glaube aber auch persönlich, dass die Schwankungsbreite, die wir mit Bitcoin im letzten Jahrzehnt gesehen haben, mittelfristig ein bisschen weniger wird. Weil wir einfach sehen, gerade durch die ETFs, da kommen jetzt eher institutionelle dazu, heißt nicht, dass die Ewigkeiten halten. Wobei man auch da sagen muss, die richtigen Instis sind noch gar nicht so wirklich am Markt. Ich glaube, wenn dann wirklich mal größere Pensionskassen oder wenn Stiftungen auch über diesen Weg eines ETFs sich in diesem Markt etablieren, die kaufen es nicht, um es innerhalb von 3 Tagen wieder zu verkaufen. Meine persönliche Hoffnung ist, dass wir dann weniger Schwankungen drin haben, wobei halt Schwankung auch Rendite bedeutet. Und dadurch, du hast ja vorhin schon gemeint, Daniel, wo geht der Weg hin? Wann sehen wir die Million? Ich bin mir sicher, irgendwann sehen wir Bitcoin bei 1 Million. Die Frage ist, was kostet dann die Kugel Eis? Also wenn ich dann für die Kugel Eis halt $10,000 zahlen muss, dann ist die Million ja auch nichts. Also die Frage ist, sobald die Diskussion steigt, irgendwann zieht auch Bitcoin mit an und man muss halt im Verhältnis zueinander sehen. Wenn ich sage in 1 Million, dann muss ich aber sehen, was kostet dann in Realwelt irgendwas, um zu erkennen, ist es wirklich viel wert geworden oder einfach halt, ja, die Inflation hat es dann nach oben geschossen in den letzten Jahren.
Genau, also nur zur Ding, dass die Zuschauer das verstehen, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, eben jetzt haben wir die 6-stelligen geknackt, jetzt sind wir, viele schreien natürlich schon 7-stellig, wobei das gibt's auch schon länger, ich glaube so die Winklevoss Brothers waren so eine der ersten, kennen viele bestimmt auch von der Facebook-Geschichte, aber man muss sagen, die waren sehr früh dabei, bis Stand jetzt hatten sie recht, aber was glaubst du, Bitcoin ist ja immer noch ein recht kleines Asset, das kann man trotzdem so sagen, wäre ich glaube so 1,8 Billionen, wenn man mal Gold so als Beispiel nimmt, da sind wir bei 21, wenn man jetzt mal hochrechnet, die schnellen Mathematiker unter euch, selbst zum aktuellen Zeitpunkt bei einem 7-stelligen Kurs für Bitcoin, also bei 1 Million, wären wir noch unterhalb von Gold, also glaubst du, wir drei, die hier sitzen, wir erleben das noch, einen 7-stelligen Bitcoin-Kurs?
Also zum einen zum kleinen Asset, Bitcoin ist immerhin das 6-wertvollste Asset aktuell der Welt. Also so klein will ich es nicht sehen. Über Bitcoin steht jetzt, du hast vorher das Datum genannt, in unserem Video steht auch Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft, Gold. Also selbst Alphabet wurde jetzt von Bitcoin in den letzten Tagen überholt, Silber wurde überholt, da hat sich schon einiges getan. Zu deiner Frage, es hängt halt drauf, wie gesagt, davon ab, wie die Inflation in dieser Zeit sich noch weiter auswirkt, das ist ein Punkt, und wie die Adoption von Bitcoin in der Gesellschaft weiter funktioniert. Ja, wir haben jetzt bisher immer davon gesprochen, Gold. Ich habe aber vorher gesagt, es gibt vielleicht auch manche Religionen und Länder, wo Bitcoin auch als Zahlungsmittel vielleicht sinnvoll wäre. Es gibt jetzt schon auch Möglichkeiten zu sagen, ich nehme meinen Bitcoin und du vergleichst jetzt gerade mit Gold, aber du hast es noch nicht mit dem Währungs- oder mit dem Anleihenmarkt verglichen. Der ist ja noch bombastischer. Es gibt jetzt schon eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme meine Bitcoins, hinterlege die auf einer sicheren Wallet, wo ich drauf zugreifen kann und der andere nicht ohne mich zugreifen kann und leihen wir dafür böses Fiat-Geld. Also es gibt noch viele weitere Adaptionsmöglichkeiten, wo der Weg hingeht. Ja, ob wir die Millionen sehen, du hast gemerkt, ich versuche mich vor der Antwort zu drücken. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich bin aber der Meinung, dass wir jetzt zum Teil die Chance haben, so eine Art Generationenvermögen zu schaffen. Wer halt jetzt sich damit irgendwie beschäftigt, ob es jetzt in den nächsten 20 Jahren oder 100 Jahren ist. Aber ich glaube, langfristig kann sich Bitcoin extrem gut weiterentwickeln. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Larry Fink und BlackRock ja anfangs recht schlecht darüber gesprochen haben, ja, eine neue Möglichkeit, Schwarzgeld zu verschieben. Ja klar, damals haben sie halt keine Produkte gehabt, mit denen sie eben Geld verdienen konnten. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ist doch so. Ja. Jetzt, indem sie natürlich ihre eigenen ETFs haben und der Bitcoin-ETF war der beste gelaunchte ETFs ever, das ist schon mal wirklich ein Wort für sich, kommen sie mit solchen Werbeaussagen raus, ja, es gibt nicht genug Bitcoins für alle Millionäre in USA. Wenn jeder Millionär einen Bitcoin haben will, haben wir nicht genug. Also sie schaffen jetzt ja schon so einen gewissen Anreiz, ihr müsst das auch haben. Und ich bin mir durchaus sicher, dass wir mittelfristig mit Bitcoin nicht auf Platz 6 wie jetzt, sondern dass Bitcoin zumindest besser als jede einzelne Aktie stehen wird. Und das werde ich noch erleben. Persönliche Meinung, natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Es ist einfach nur, und auch da, es kommt immer darauf an, wenn jemand erst seit einem halben Jahr im Bitcoin-Markt dabei ist, dann tut jeder Dip nach unten richtig weh. Ich habe 2017 mitgemacht.
So, ja.
Ja, aber wenn du halt schon seit 2017 dabei bist, mich hat es vorbeschrieben, ich habe bei 4.000 Euro eingekauft, wir waren bei $20.000 dann. Ich wurde von vielen Freunden gefragt, kaufst du jetzt noch? Sag ich, nee, ist viel zu teuer, lass die Finger davon. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe selber nicht verkauft, weil ich natürlich Steuern sparen wollte. Ja, dumm war. Weil danach ging es eben dementsprechend runter. Aber mit jedem Berg- und Talbahn gewinnt man halt ein gewisses Vertrauen, weil man einfach merkt, wie die Märkte das aufnehmen, wie die Wirtschaft es aufnimmt, wenn wir jetzt feststellen, damals war das wirklich nur sowas von, ja, von irgendwelchen Nerds, die sich untereinander irgendwelche Pizzas geschickt haben. Heute ist es eben schon ein Thema, wo man ganz klar feststellt, es kommt langsam in der Gesellschaft an, die Finanzbranchen sprechen darüber und dementsprechend glaube ich, wir haben es jetzt langsam geschafft, dass wir erwachsen wurden. Lange Zeit hat sich ja Bitcoin komplett vom Aktienmarkt losgelöst von der Entwicklung. Jetzt sehen wir es aber ganz klar, wenn es die Tech-Werte nach unten zieht, dann fliegt Bitcoin mit in den Boden. Das ist einfach so, weil einfach Großinvestoren Tech-Werte und Bitcoin einfach als Risikokapital sehen und dann wird das als erstes verkauft. Was aber in letzter Zeit immer wieder auffällig war, so die letzten 2, 3 Jahre, in der Erholungsphase hat sich Bitcoin immer wesentlich besser erholt als die Märkte, mit denen es nach unten getrieben wurde.
Ja.
Jetzt schaut man halt, auch da, ich weiß es nicht, ob das immer so sein wird. Das könnte der Michael natürlich als Tech-Analyst am besten sagen, aber man weiß halt immer, nur weil es in der Vergangenheit immer so war, ich würde nicht sagen, es bleibt immer so, aber das war einfach die Betrachtung, so war es bisher.
Wie ist denn bei dir jetzt persönlich? Also du hast wahrscheinlich ein sehr hohes Exposure an Kryptos, so im Verhältnis zu deinem Vermögen. Hast du so einen Überblick, was so das bei dem Durchschnitt so ist? Oder was würdest du jetzt Leuten raten? Mal 1-2% in Bitcoin? Oder es hieß ja immer so bis 10% in Gold. Kann man das auch zu Bitcoin sagen?
Also oder ich würde sagen, 2-5% in Bitcoin. Ne, dann tut's nicht so dermaßen weh, wenn es nicht passiert und es nicht durch die Decke geht. Aber man hat zumindest mal einen Fuß in der Tür. Es gibt bei Bitcoin theoretisch 2 Risiken. Das erste Risiko, du investierst in Bitcoin. Und das zweite Risiko, du investierst nicht in Bitcoin. Und welches Risiko halt schlimmer ist, das klingt total bescheuert, aber das sage ich dir halt in den nächsten 10 Jahren mal. Es komplett zu ignorieren, würde ich momentan mich eigentlich nicht trauen. Und ja, du hast schon Bison angesprochen, wer aber sagt, oh, wie jetzt nochmal irgendwo einen Zugang und was, Wallet, Keys, alles so kompliziert, aber grundsätzlich verstehe ich, dass wir ein digitales, knappes Gut haben, das wirklich jetzt sogar schon auf Staatsreservenniveau diskutiert wird, gibt sich auch den einen anderen ETP, den man kaufen kann, also ein Exchange Traded Product, der sogar bei mancher Gestaltung so ausgelegt ist, dass auch die nach einem Jahr steuerfrei sind. Also auch da kannst du dann theoretisch zur Not über ein Vehikel das Ganze aufsetzen. Dort zahlst du halt eine Gebühr, die im Laufen stattfindet. Die finden zum Beispiel bei Bison nicht. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit für die, die halt einfach den Weg zu einem anderen Anbieter und direkt in den Kryptomarkt joinen, es auch ermöglichen. Wobei ich ehrlich gesagt immer das Original nehmen würde, wenn ich die Chance dazu habe.
Vielleicht noch eine Sache, was ich so immer so als Gefahr gesehen habe. Könnte es denn nicht sein, dass jetzt irgendwann ein Nachfolger von Bitcoin kommt? Das ist ja schon auch oft gedacht. Und dass dann so Bitcoin, weil das Problem ist ja, wir haben ja drüber gesprochen, es ist ein digitales Asset und der Wert ist deshalb da, weil es ein knappes Gut ist. Okay, es gibt viele knappen Güter und weil es irgendwie gerade aktuell begehrt ist. Aber könnte es nicht sein, dass man jetzt irgendwann dann sagt, okay, jetzt habe ich 10 Bitcoins bei mir drinne, aber es interessiert halt keine Sau mehr, um es dann ganz salopp zu sagen. Und dann, weil es gibt jetzt hier Bitcoin, was weiß ich, eine neue Version. Und dann ist das irgendwie, dann verliert das an Relevanz einfach, weil wir haben es gesagt, so in im echten Leben wird es, glaube ich, zumindest bei uns jetzt nicht so relevant. Und wenn jetzt dann irgendwie doch wieder alle sagen, Gold finde ich cooler oder XY finde ich cooler, dass das dann halt irgendwie doch irgendwie so an Relevanz verliert, ist die Gefahr nicht da?
Nein. Einfach Antwort nein, weil, pass auf, das ist ja nicht nur, dann nenne ich das Ganze halt Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, die gibt's alle schon übrigens, ja, als Abspaltung von Bitcoin. Bei Bitcoin ist ja auch entscheidend, es gibt es schon so ultra lange. Wir haben so ultra, ultra viel Rechenleistung in diesem Netzwerk drin. Das heißt, das ist ja alles ein Pfund, den ein neues Netzwerk gar nicht aufbauen kann. Ich kann nicht sagen, hey, ich mache jetzt Bitcoin-Konkurrenz. Ich und meine drei Freunde haben unsere MacBooks gekoppelt und haben jetzt massig Rechenleistung. Ja, sorry, das ist nix. Das ist absolut gar nichts. Einfach die Historie, die lange Historie, der lange Beweis, dass Bitcoin funktioniert. Ihr kennt das Target-2-Saldensystem der europäischen, wo wir halt unsere Schulden von das Land hin und her schieben. Das Netzwerk fällt im Vergleich zu Bitcoin so dermaßen oft aus. Bitcoin ist das stabilste Netzwerk der Welt. Und wenn ich jetzt wieder was Neues aufkomme, muss ich erstmal beweisen, dass ich auch stabil bin. Ja, das andere Ding hat ja schon vielleicht bis dahin 20 Jahre Vorsprung. Ich muss Rechenleistung akkumulieren, sammeln. Ich muss eben genug Anreiz schaffen, damit Leute ihre Rechenleistung nicht in Bitcoin packen, sondern bei mir reinpacken. Aber ich kann ja erstmal einen Coin ausgeben, der nichts wert ist, weil der Markt immer noch Bitcoin daher rennt. Also wird das wahrscheinlich auch nicht passieren und dann dümpelst du halt vor dich hin. Wir haben ja jetzt ja schon tausende von anderen Coins, die auch immer wieder sagen, ja, wir sind das bessere Bitcoin. Naja, wenn du die Marktkapitalisierung anschaust, dann merkst du halt, es stimmt nicht. Also deswegen, Bitcoin hat einen ganz klaren Effekt des First Movers. Du hättest Bitcoin auch, wenn du als Land Bitcoin irgendwo angreifen wolltest. In den ersten Jahren war Bitcoin angreifbar, weil man da mit normalen Rechnern, mit überschaubarer Rechenleistung das Netzwerk attackieren hätte können, korrumpieren hätte können und dementsprechend das Vertrauen für dieses Netzwerk in den Boden stampfen könnte. Jetzt sind wir auf dem Level, auf dem Niveau, wo die Rechenleistung dafür nötig wäre, so immens ist, die Energie dafür so immens ist. Und wenn du es tust, die Rechner nachher einfach immens viel Wert verbrannt haben, weil die auch nichts mehr wert sind, weil die kannst du nachher wegschmeißen, dass momentan jetzt dieser Angriff nicht möglich ist. Und auch Nachmacher-Coin, auch die haben keine Chance, weil sie einfach nicht diese Historie haben. Nicht die Rechenleistung, nicht die Historie, nicht die Verbreitung, Nodes und all diese Burggraben, wie man es bei den Aktien gerne so bespricht, die Bitcoin ja aufgebaut hat, die kann man nicht einfach kopieren, weil die einfach physisch, ja, und auch zeitlich, historisch aufgebaut sind. Die kann ich nicht einfach so kopieren, indem ich sage, ich habe jetzt einen fancy Namen und bin jetzt besser als Bitcoin. Das wird nicht funktionieren.
Ja, jetzt gilt ja Bitcoin so als die Mutter aller Kryptowährungen und viele, gerade Hardcore-Bitcoiner, sagen natürlich Bitcoin was ganz anderes als alle anderen Kryptowährungen. Würdest du das so unterschreiben und wenn ja oder wenn nein, warum? Das ist natürlich mal so ganz interessant auch zu erfahren. Ja.
Ich würde es unterschreiben, deswegen würde ich aber die anderen Krypto-Assets nicht unbedingt schlechter machen. Ich muss aber ganz klar sagen, Bitcoin allein aufgrund der Dezentralität, hier steht kein Name, keine Organisation, keine Foundation, niemand dahinter, der sagen kann, ich habe eine neue Idee, wir machen aber was ganz anderes draus, sondern es ist eine Community, die Miner, die Nodes, die stimmen ab, du installierst die Software, sagst also ja, du installierst sie nicht, sagst also nein, sowas gibt es bei keinem anderen Netzwerk. Also muss man ganz klar sagen, ist ja auch der Grund, warum die SEC relativ früh schon Bitcoin als Rohstoff eingestuft hat. Bei allem anderen haben gesagt, eigentlich ja nicht so wirklich. Mhm. Und hier gibt's halt keinen Kopf, den man abschlagen könnte, keiner, der die Richtung vorgeben kann. Und dementsprechend ist es für mich ganz klar ein kompletter Unterschied zu allem anderen. Die Basis, Kryptographie, Blockchain, ist schon identisch. Deswegen würde ich immer, wenn ich mir einen anderen Coin angucke, den immer gegen Bitcoin halten und sagen, was macht der Coin anders, was macht der Coin besser als Bitcoin. Das heißt jetzt nicht, ich bin auch in anderen Coins investiert, aber alle anderen Coins sind für mich persönlich ein Trade, eine Spekulation, auch wenn ich die Spekulation vielleicht über mehrere Jahre laufen lasse. Bitcoin ist für mich, auch wenn es komisch klingt, das Safe Haven, zumindest im Krypto-Gesamtmarkt. Und da muss ich halt ganz klar sagen, ich bin dann eher bei den Bitcoin-Maximalisten, die ganz klar den Unterschied machen, wobei die halt dann jeden, der einen anderen Coin kaufen möchte, am liebsten auf den Scheiterhaufen stellen würden. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich gebe auch ehrlich zu, ich hätte häufig sogar wahrscheinlich besser gelegen, hätte ich nicht versucht, diesen Trade über eine extra andere Coins zu handeln, sondern wäre ich lieber Bitcoin investiert geblieben, wäre manchmal im Nachhinein besser gewesen. Manchmal habe ich aber auch richtig outperformed und diese Erträge kommen dann wieder zurück in Bitcoin bei mir.
Ja, einer der ja wohl bekannt, oder ich glaube die zweitbekannteste ist wahrscheinlich Ethereum, ja. Galt ja dann lange Zeit auch so, also der Plattformanbieter, sage ich jetzt mal, hat man jetzt so vor allem so bei den Laien dann eben oft gehört, natürlich die Profis, die sagen, um Gottes Willen, was labert der da, aber ich probiere es auch immer gerne so etwas mit leichteren Worten dann einfach darzulegen und lange Zeit ist ja Ethereum auch sehr, sehr stark gelaufen. Man muss jetzt aber dazu sagen, gerade so in den letzten Jahren so den Hype, lange Zeit gar nicht mitgemacht. Was glaubst du, woran lag das? Also gibt's jetzt da neue Plattformanbieter in Anführungszeichen? Hat man Ethereum unterschätzt oder preist der Markt aktuell halt einfach nur nicht korrekt?
Also ich würde dein Beispiel gar nicht mal schlecht reden. Ich finde es nämlich genau richtig. Ethereum ist nicht sowas wie der Play Store oder Apple Store. Eine Plattform. Und auf dieser Plattform, Ethereum ist ein riesen Computer. Du kannst auf diesem riesen Computer Codezeilen verarbeiten lassen und jede Codezeile kostet dich Gas, also ein Antriebsstoff. Und dieser Antrieb ist halt Ethereum, die Währung. Und je komplexer diese Codezeilen sind, je mehr Treibstoff, musst du zum Abarbeiten dieser Codezeilen zahlen. Und diese Codezeilen können halt sehr, sehr komplex sein, indem sie sagen, pass auf, ich hinterlege hier einen Gegenwert und wenn dieser Gegenwert unter X fällt, dann wird der automatisch verkauft, weil ich habe es zur Besicherung von was anderem genommen. Also es funktioniert, die günstigste Transaktion ist ganz klar einfach, ich schicke euch was, das ist die kleinste Einheit. Und hier ist es einfach so, je mehr Leute plötzlich auf einmal dieses Netzwerk nutzen wollen, je teurer wird diese Transaktion. Je weniger auf einmal das ganze Netzwerk nutzen wollen, je billiger ist das Ganze. Und ich glaube, wir müssen bei Ethereum gar nicht danach schauen, dass sie sich von außen Konkurrenz bekommen, sondern Ethereum hat sich sehr stark selber Konkurrenz gemacht. Ethereum ist ein relativ teures Netzwerk. Und auf Ethereum gibt es, glaube ich, jetzt schon fast 150 Layer 2 Netzwerke. Das heißt einfach, die benutzen Ethereum so als Infrastruktur, die benutzen meistens auch Ethereum als Treibstoff. Die machen das Ganze aber zum Bruchteil der Kosten, weil sie einfach das Ganze auf einer anderen Plattform runterskaliert haben. Und diese anderen Netzwerke, da wären zum Beispiel Base, das ist eine sehr bekannte neue, die von Coinbase rausgekommen ist, Optimism, Arbitrum, das sind alte Bekannte, Polygon ist auch ein sehr alter Bekannter, die sind groß in Konkurrenz zur eigentlichen Plattform, ja? Auch wenn auf diesen Plattformen, diesen Second Layer, diesen Abstufungen davon, Transaktionsgebühren gezahlt werden, geht davon ein Teil trotzdem auch an Ethereum weiter, das ist quasi so der Zuhälter von allen anderen, wenn man so nennen möchte. Aber dort kommt halt die große Konkurrenz, weil da müssen sich viele überlegen, ja, warum soll ich da das Original benutzen? Weil die anderen haben ja ähnliche Sicherheitskriterien wie das Original, sind aber viel, viel billiger. Und deswegen zerfasert sich Ethereum gerade so ein bisschen. Und diese Zerfaserung führt auch dazu, dass du dich als Neueinsteiger erstmal verläufst. Ja, ich habe jetzt Ethereum, aber ich bin ja auf dem Netzwerk, aber ich will ja auf dem anderen Netzwerk eigentlich eine Transaktion machen. Dort habe ich aber kein Ethereum, also jetzt muss ich erstmal von da was dorthin schicken und dann kann ich erst dort aktiv werden oder ich habe dort jetzt einen Wert bekommen, aber diesen Wert kann ich gar nicht einsetzen, weil ich keinen Treibstoff, kein Ethereum dort habe, also es macht es einfach kompliziert. Da haben sie Sachen wie Solana, Sui, einfacher, da gibt es eine Chain, die ist so schon recht schnell für sich, dafür nicht ganz so stabil, gerade Solana war häufig immer ausgefallen, aber es ist anwenderfreundlicher. Und ich glaube, das ist ein großes Problem bei Ethereum lange Zeit gewesen. Die haben jetzt ein neues Update rausgebracht. Jetzt steigen so ein bisschen die Aktionen drauf. Aber es gab davor Tage, wo es nicht mal eine 500.000 verschiedene Entitäten, verschiedene Adressen gab, die auf der Ethereum-Blockchain aktiv waren. Das ist relativ wenig. Mhm. Man merkt halt jetzt auch, Ethereum ist eher so die Plattform für Institutionelle. Ja, ich glaube, da wird sich mehr und mehr die Reise hingehen, weil einfach die hohen Kosten, aber auch die hohe Sicherheit eher von institutionellen Anlegern genutzt wird oder von Anbietern, Visa zum Beispiel. PayPal hat dort angefangen, ihre ersten Stablecoins aufzusetzen. Also es gibt ganz, Sony hat dort eine Second Layer aufgemacht. Das heißt, mittelfristig kann es sein, dass ich PlayStation-Spielen digitale Währungen auf dem Sony-Netzwerk bezahlen kann und einsetzen kann. Und das wäre eben auch so ein Second Layer auf Ethereum. Und wenn da aber plötzlich unglaublich viele Anwendungen draufkommen, wenn jetzt zum Beispiel bei der nächsten PlayStation 6, Sony sagt hier, die ganzen In-App-Käufe, bla bla bla, das machen wir nicht mit Kreditkarte und Co., das machen wir auf dieser neuen Blockchain, weil die Transaktionskosten schneller und einfacher sind, dann hat man plötzlich wieder Anwendungsfälle. Und das fehlt momentan. Ethereum fehlt momentan Anwendungsfälle von der breiten Masse. Denn es ist ja schön, wenn die Institutionellen das Ganze nutzen, aber wenn die halt bloß drei Transaktionen am Tag machen, da passiert dann nicht viel. Und wir haben einfach Ethereum so umgestellt vor einigen Jahren, dass wir dort nicht mehr per Grafikkarte Ethereum-Transaktionen validieren, also meinen, wenn man so nennen möchte, sondern über den sogenannten Proof of Stake. Heißt, ich hinterlege Ethereum, je mehr ich hinterlege, je mehr Sicherheit gebe ich dem Netzwerk und dafür kriege ich einen Ertrag. Also ich habe keine Rechenleistung, sondern ich gebe Ethereum selber rein. Und so kriege ich circa 3 bis 4% im Jahr als Ertrag. Ich inflationiere also Ethereum. Auf der Gegenseite war die Grundidee, ja, bei jeder Transaktion, wenn ich jetzt Daniel was schicke, Daniel und Michael, dann wird auch Ethereum immer im gewissen Maße verbrannt. Das heißt, dadurch wird wieder Ethereum aus dem Markt rausgenommen. Problem ist nur, wenn wenig Leute das Netzwerk nutzen, muss keiner viel Gebühren zahlen, weil das Netzwerk nicht überlastet, nicht verstopft ist. Wenn viele gleichzeitig eine Transaktion durchführen müssen, dann müssen die sich überbieten und sagen, ich zahle mehr für die Transaktion, dann ich, dann ich. Und dann kommen wir halt in Gefilde rein, wo wir so viel Gebühren haben, dass Ethereum mehr verbrannt, als neu hinzugefügt wird. Und da gibt es so eine Faustregel ganz grob bei circa 20 Gwei, das ist einfach die Größe, die man halt dann zahlen muss, sind wir, dass das Ethereum-Netzwerk sogar deflationär laufen würde. Ich schaue jetzt gerade auf meinen Rechner, momentan sind wir bei 2 Gwei. Das sind wir ein bisschen weg von den 20. Das heißt,
Oha.
jetzt inflationiert Ethereum. Wir haben lange Zeiten vor dem letzten Update sogar Zeiten gehabt, da waren wir bei 0,2. Ich kann mich erinnern an Zeiten, wo ich 180 Gwei gezahlt habe, weil als alle rein wollten, was Wichtiges geschehen ist. Und erst wenn solche Maßnahmen wieder kommen, viele Anwendungen, viele Transaktionen, Ethereum stark aus dem Netzwerk auch entnommen und nicht mehr hinzugefügt, dann hat Ethereum durchaus auch noch eine Chance. Und ich glaube, sie haben jetzt auch ein bisschen die Ethereum Foundation. Man sieht schon, da steckt jemand dahinter, nicht über Bitcoin entdeckt. Sie müssen noch einen anderen Weg gehen, weil sonst wird Ethereum irgendwann vielleicht doch in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und ich glaube, die haben jetzt zumindest den Schreckschuss gehört. Und jetzt muss man mal schauen, wann die entsprechenden Anwendungen auch dazu kommen, die einfach sinnvoll sind und nicht irgendwelche Katzenbabys oder sonstige Sachen, sondern irgendwas sinnvolle Anwendungen. Und das brauchen wir, die dann regelmäßig genutzt werden. Und man muss auch sagen, das ganze Thema Krypto und Blockchain, wir sind jetzt vor der Adoptionsphase, also Adoption Rate, spricht man davon, ungefähr auf dem Niveau vom Jahr 2000 im Internet. Ich sag mal, vom Internet im Jahr 2000 zu jetzt. Wir hätten nie im Jahr 2000 überlegen können oder uns vorstellen können, dass wir sowas zum Beispiel jetzt machen. Wir sitzen zu dritt da, quatschen irgendwie online zusammen. Das wird in der Cloud aufgezeichnet, dass es ja synchron ist. Danach kriegt es zum Schneiden und wir packen es dann auf auf YouTube und dann gucken die Tausende, Zehntausende von Leute ein. Also uns fehlt manchmal die Fantasie, wo es noch hingeht. Man sagt, wie viel Anwender gab es im Internet im Jahr 2000 und wie sind wir gerade von der Anwenderzahl auf dem Blockchain-Technologiesektor? Da sind wir ungefähr auf dem Jahr 2000 und ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns.
Aber das ist ja genau das Spannende, das hatte ich ja vorhin gefragt. Könnte nicht Bitcoin obsolet werden? Also bei Ethereum ist es ja jetzt tatsächlich wirklich so, wie du es gesagt hast. Wenn es denen jetzt nicht gelingt, dass da wieder mehr Traktion irgendwie draufkommt und dann wirkt es inflationär, dann wird ja der Preis tendenziell eher weiter sinken. Und wenn dann immer mehr auch noch denken, ja, okay, hier tut sich nichts mehr, dann hauen die ihre Ethereums so raus, dann könnte es ja sogar ein Totalverlust werden, mal so ganz, also wenn es jetzt nicht gelingen sollte, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen alles auf Solana zum Beispiel oder auf irgendwas anderes, weil Ethereum ist ja jetzt nicht so als Wertspeicher, als digitaler Goldersatz gesehen sozusagen, oder?
Ja, stimmt. Das ist eher eine Plattform. Und diese Plattform
Ja.
gibt es halt noch nicht so lange wie Bitcoin. Und es kam auch relativ schnell danach Solana, das ist relativ schon ein paar Jahre Unterschied, kam aber Gegenangebote heraus. Und bei diesen Gegenangeboten geht es ja nicht um die Sicherheit, um den Wertspeicher, hast du gerade selber gesagt, sondern es geht darum, Transaktionen schnell vorzunehmen. Natürlich muss ich darauf vertrauen, dass das, was ich dort hinterlegt habe als Transaktion, auch sicher ist. Aber der Sicherheitsgedanke ist eben bei diesen Blockchains nicht so hoch, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Und deswegen sagte ich auch, man muss es unterscheiden, Krypto und Bitcoin. Diese Ketten, da gibt es durchaus, ich meine, andererseits muss man auch sagen, wir haben so viele Ethereum-Killer in den letzten Jahren gehabt, die jetzt kein Mensch mehr kennt. Also auch da muss man sagen, eine Kirche im Dorf lassen. Die sind immer noch auf Platz Nummer 2 von der Marktkapitalisierung. Aber dann ist es eher möglich, Ethereum zu ersetzen. Bei Bitcoin muss ich ganz klar sagen, haben wir es nicht, weil da ist Vertrauen, da haben wir die Historie, die unglaubliche Rechenleistung und Bitcoin, das, was viele als Nachteil sehen, oh, die verbrauchen so viel Strom, ist meiner Meinung nach hier der Vorteil, weil wenn jemand freiwillig so viel Strom in dieses Netzwerk reingibt, zeigt es ja, wie viel Vertrauen ich darin habe und wie viel Sicherheit es diesem Netzwerk gibt. Und alle anderen Netzwerke, die wir momentan haben, basieren eher auf Proof of Stake. Das hinterlegst du einfach die entsprechende selber, die eigenen Coins und sagst damit sicher das Ganze ab. Proof of Stake ist auch sicher. Proof of Work ist aber definitiv wesentlich sicherer, muss man ganz klar sagen. Deswegen ist für mich der Unterschied ganz klar gegeben und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, nur weil Ethereum vielleicht in 10 Jahren, man weiß, also jetzt kann er vielleicht durch ein anderes Projekt ersetzt werden könnte, glaube ich das bei Bitcoin definitiv nicht.
Ja, aber jetzt mal noch so abschließend, ja, Richie, wir sind jetzt hier unter uns, unter Freunden und so, auch mit unseren Zuschauern. Jetzt erzähl doch mal, natürlich keine Anlageberatung, so, aber jetzt sag mal, was gibt's sonst so für interessante Projekte, wo du sagst, da das könnte man sich einfach mal anschauen, wenn man sich auch für das Thema Kryptoprojekte interessiert. Jetzt, weil wir wollen ja schließlich auch alle uns den Lambo in die Garage stellen, deswegen hau mal raus.
Ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, gefühlt so circa 20, 25.000, je nachdem, welche Plattform man anschaut, verschiedene Coins. So, also ich würde einen Teufel tun, jetzt zu sagen, Coin 1, 2, 3 kaufen. Was ich ganz klar sagen würde, schaut euch, wenn ihr euch einen anderen Coin als Bitcoin anschaut, schaut euch immer an, warum soll ich den und nicht Bitcoin kaufen? Also welchen Anwendungsfall hat dieser Coin? Und was auch für mich extrem wichtig ist, welche Tokenomics, ja nicht Ökonomics, sondern Tokenomics, das Token-Grundgerüst liegen dem zugrunde. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich gucke mal einen Coin an und stelle fest, opala, der ist jetzt von der Marktkapitalisierung schon sehr weit oben, aber erst 53% aller möglichen Coins sind ausgegeben. Das ist ja wie bei den Aktien auch, da guckst du ja auch den Free Flow an und nicht das, was noch kommen könnte. Wenn ich überlege, da kommen aber jetzt noch mittelfristig 47% der Aktien auf den Markt, beziehungsweise der Coins, Entschuldigung, dann muss ich das mit einfließen lassen in meine Berechnung. Ich muss jetzt hier nicht den shiny Hype von jetzt aufnehmen und sagen, Glory, der Preis steigt, sondern ich muss mir überlegen, es gibt sehr gute Angaben, das ist ganz transparent, das mag ich in der Blockchain so, dass all diese Daten nicht schwer zugreifbar sind. Man muss halt wissen, dass man danach schaut. Also gucke ich bei solchen anderen Coins als erstes, wie sind die Tokenomics? Wann kommen neue Coins raus? Sind bereits alle auf dem Markt? Wenn schon alle auf dem Markt sind, check, ist das für mich schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ich sage, die neuen Coins, die kommen über einen sehr langen Zeitraum gestreckt raus, ist es auch nicht unbedingt schlimm. Das muss ich auch verstehen. Da muss ich aber auch gucken, welches Problem löst dieser Coin? Der 38. Affencoin löst für mich kein Problem. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Memecoin ist so ein Reizthema. Es ist ein reines Glücksspiel. Wenn man da der Erbe ist, kann man es machen. Aber das ist aber für mich ein reines Glücksspiel. Es gibt viele andere Coins, sagen wir mal AI-Coins, die halt ganz klar sagen, wir bündeln Rechenleistung in großen Netzwerken und diese Rechenleistung kannst du dann mit unserem Coin bezahlen. Also gibt es irgendeinen Anwendungsfall, den ich verstehe, wo ich sage, ja, da könnte die Zukunft hingehen. Häufig ist im Kryptomarkt so, wir haben erst den Coin und suchen danach ein Problem, das wir diesen Coin lösen können. Finde ich immer etwas uncharmant. Guckt auch danach nach der Marktkapitalisierung. Also auch da, wenn die halt auf Platz 22.428 stehen und das Handelsvolumen ist sehr gering, da ist vielleicht schon mein Kauf für $1.000 schuld daran, dass der Preis um 10% nach oben geht, ganz böse. Also auch das mit berücksichtigen. Das sind ein paar so Checkpunkte. Wir können ja wirklich mal ein Krypto-Extreme machen, wo wir wirklich mal uns angucken oder auch durchsprechen, welche weiteren Faktoren man sich für solche Fälle anschauen sollte. Weil das ist jetzt nicht so leicht übers Knie gebrochen. Da gibt es je nachdem, was für ein Coin es ist. Häufig kann man auch ganz klar sagen, ich muss einfach nur mit offenen Ohren durch die Welt rennen, weil ich handle ja ganz schnell. Ich kaufe mir nur das Hype-Thema. Der Coin selber ist mir egal, weil ich plane ja eh in den nächsten 3 Wochen wieder rauszugehen. Auch das, da musst du einfach schnell sein. Und wenn es halt 5 Coins zu diesem Hype-Thema gibt, da kaufst du jeweils ein Fünftel und hoppst halt, dass 3 davon sich halten. Einer geht durch die Decke und einer verreckt komplett. Also auch so kann man vorgehen. Aber dann kommen wir schon wirklich ins Spiel Trading, Spekulation. Da bin ich jetzt nicht mehr beim Investieren. Ich weiß, einige werden jetzt denken, spinnt der denn? Der labert den ganzen Tag über Krypto und sagt jetzt was von Investieren. Für mich hat es auch was mit Investieren zu tun. Aber ich muss dann halt verstehen, was tut das Ding. Und wenn ihr wirklich in ein Kryptocoin investieren wollt, dann müsst ihr jemanden erklären können, warum.
Aber hast du da Beispiele, welche du jetzt interessant findest oder wo du sagst,
Ja,
da ist ein Sinn
ich bin
dahinter?
in sehr, sehr freakigen Sachen unterwegs. Es gibt zum Beispiel, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber mein Beispiel. Es gibt zum Beispiel einen Coin, der ganz klar sagt, Sie konzentrieren sich darauf, ein dezentrales Datenspeichersystem aufzubauen, vergleichbar mit Google Drive als Beispiel. Aber anstatt eben an Google irgendwelche Gebühren zu zahlen, kannst du dort über eine Kryptoasset das Ganze machen. Das ist eine relativ günstige Bezahlung, die du machen kannst. Und kannst dann an deine Daten einfach auch gewisse Bedingungen knüpfen. Du musst dich x-mal einloggen, damit die Daten nicht gelöscht werden. Mhm. Nur die Leute sollen Zugriff drauf haben und so weiter und so fort. Und das ist einfach so eine Anwendung, wo ich sage, okay, die gibt's schon, die kann man vielleicht jetzt noch besser auf einem neuen System machen. Das Netzwerk ist schon relativ stabil, da gibt's schon einige, die da mitmachen. Das ist sowas, wo ich sage, das könnten wir mal versuchen. Dann gibt's natürlich so die Klassiker, du hast vorher schon gesagt, Solana, Sui. Also wenn ich Ethereum gut finde, kann ich vielleicht auch mal Solana und Sui mir angucken. Das sind einfach Netzwerke, die an sich auch sehr stark auf Smart Contracts, also diesen programmierten Verträgen aufgeruht sind. Mhm. Sui ist unter anderem neben Aptos, kommt es eigentlich aus der Diem-Familie. Das heißt, lange Zeit in der Vergangenheit hat ja Facebook mal versucht, eine eigene Kryptowährung auch aufzubauen. Mhm. Haben sie nicht geschafft. Aber die Programmiersprache von diesem Projekt damals ist dann weiterentwickelt worden und daraus wurden dann Sui und Aptos, diese zwei Coins. Kann man sich angucken. Es gibt dann aber auch so Totgesagte, die leben länger manchmal. Cardano ist so ein Ding, wo halt immer wieder viele sagen, das lohnt sich nicht mehr, das hat sich jetzt wieder relativ berappelt. Wichtig ist am Kryptomarkt, wenn wir jetzt wieder von der sogenannten Altcoin-Season sprechen, ja, das heißt einfach die Zeit, wo viele aus Bitcoin viele Gewinne gemacht haben, bei Bitcoin aussteigen und in andere Coins umschichten, dass man sich eins einfach vornimmt. Auch wenn ich einen Coin habe, den ich vor 10 Jahren gekauft habe, oder na, übertreib es nicht, vor 4 oder 5 Jahren, heißt es nicht, dass da wieder so eine alte Höchststände erreichen muss. Weil wenn ich sowas anschaue, weil da wird man recht religiös und sagt, oh, der wird es doch wieder erreichen, sage ich, er hat es schon erreicht, aber nicht im Preis pro Coin, sondern in der Marktkapitalisierung des Coins. Weil wenn ich nämlich sage, damals, ich habe zum Beispiel Polkadot gekauft, ich habe das Ding immer noch, weil ich die Grundidee gut finde, Interoperabilität, das heißt, die versuchen, mehrere Netzwerke aufzubauen und die Brücke zwischen einem zum anderen Netzwerk herzustellen, damit man einfach verschiedene Transaktionen übergreifend tätigen kann. So, damals bin ich eingestiegen, ich glaube bei $20. Ich weiß nicht, ob wir es jemals erreichen werden, weil es kommen dort 12%, 13%, 14%, je nachdem, neue Coins pro Jahr dazu. Ja. Die kriege ich zum Glück, weil ich selber auch stake. Und wenn ich dann sage, ich schaue mir nicht den Preis des Coins jetzt und vor zum Investitionszeitpunkt an, sondern ich schaue, wie war die Marktkapitalisierung damals und wie ist sie jetzt. Und wenn die auf dem gleichen Stand ist, dann muss ich sagen, das Netzwerk ist gleich viel wert. Aber es kam halt so viele neue Coins dazu, dass der Preis pro Coin zwar niedriger ist, aber insgesamt ist das Netzwerk gleich viel wert. Und das sind so Punkte, wenn ich langfristig investiere, muss man halt häufig klar sein, bei vielen Altcoins, dass die vielleicht, wenn sie sich sehr lange halten, nie wieder alte Höchststände sehen müssen, obwohl das Netzwerk an sich den Wert gehalten hat. Und das zeigt halt wieder, wenn ich so ein Staking habe, also ich bin trotzdem jetzt im Durchschnitt, bin ich pro Coin durch die ganzen Staking-Erträge, ich habe fast so viel Coins bekommen als Staking, wie ich damals gekauft habe. Ich habe noch Hoffnung, dass ich vielleicht noch 0 auf 0 aus der Nummer rauskomme, aber auch solche Sachen muss man halt berücksichtigen. Die Menge an neuen Coins, die es gibt, die ist so groß, nur weil jetzt der Altcoin-Sektor, die Marktkapitalisierung steigt, heißt es nicht, dass jeder einzelne Coin steigt. Weil es gibt viele neue Projekte, die kommen raus und die sind sofort unter den Top 100. Dann verdrücken sie halt irgendwelche alten Werte, die eben dann absteigen, die nicht mehr ganz so fancy wirken. Und häufig ist halt am Kryptomarkt auch so, das Neue ist immer besser. Ob das jetzt stimmt, weiß man im Nachhinein, aber die haben halt ein bisschen größeren Hype, die werden mehr beachtet, dort gehen mehr Gelder rein und deswegen kann es auch manchmal sein, dass diese Dino-Coins dann wieder aussterben oder kurz davor sind. Wobei, jetzt darf man nichts sagen, XRP hätte ich lange Zeit auch zu so einem Dino-Coin gezählt. Und das Ding ist halt durch die Decke gegangen, nur weil der Chef von Ripple eben, Mike Garringhouse, dem Donald Trump auf dem Schoß sitzt und die ganze Zeit was von XRP erzählt und man merkt dann plötzlich, kommt so ein Totgeglaubter und lebt wirklich länger. Also ich habe hoffentlich mich gut rausgeredet, dass ich sagen kann, ich darf auch keine einzelnen Coins nennen, wobei die Regulierung in Deutschland bei Kryptos nicht so streng ist wie bei Aktien. Bei Aktien dürfte ich auf gar keinen Fall was sagen. Bei Kryptos komischerweise schon. Das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Also ich finde, jetzt einen Ritchie-Coin aufmachen und sagen, geil,
kaufen. Der ist der beste Coin. Ne?
Ja, dann sagt uns das doch mal, wenn euch das in der Folge gefallen hat und wir den Richie-Coin oder den Börse-Stuttgart-Coin vielleicht mal in der zweiten Folge auflegen sollen. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, lasst es uns wissen. Und an der Stelle, Richie, vielen lieben Dank für diese tollen Insights, nicht nur beim Bitcoin, auch bei Ethereum, bei anderen Plattformen. Auch wenn ihr eine Wiederholung wollt, also wenn ihr sagt, der Richie-Coin eher nicht, aber nochmal eine Folge 2 mit Richie, das hätten wir gerne. Lasst es uns wissen, schreibt es uns unten in die Kommentare rein und von meiner Stelle aus vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Von mir auch. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja, bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden in dem Sektor und habe etwas mehr Vertrauen in meine Bitcoin-Position, in meine Ethereum-Position. Ja, da muss ich immer mal fragen, ob sich da was
tut. Die nicht mehr.
Ich habe gerade eben mal reingeschaut. Bitcoin bin ich 130% im Plus und Ethereum 20%. Und dabei war eine Zeit lang Ethereum mal deutlich besser gelaufen als Bitcoin. Ich erinnere mich noch. Also das ist schon echt krass zu sehen. Aber jetzt weiß ich zumindest, woran das liegt. Das ist ja auch sehr interessant.
Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kleiner Ausblick, was wir nächstes Mal definitiv noch nicht besprochen haben, was noch definitiv wert ist. Das ganze Thema Stablecoins, ja, weil einfach die Amerikaner, nicht wie bei uns Europa, wir wollen ein zentrales europäisches Geld haben. In Amerika geht eher der Weg zu Stablecoins. Darüber kann Amerika eben sehr leicht ihre Inflation exportieren, weil diese Stablecoins dann überall verwendet werden. Und dass man auch mal sagt, warum sind eigentlich manche Coins eigentlich vergleichbar mit Aktien. Es gibt ja einen Grund, warum die SEC gesagt hat, das ist eigentlich ein Aktienunternehmen, das müsste irgendwie eine Aktie bewertet werden. Weil da gibt es einfach sehr, sehr viele Parallelen. Und wenn ich anfange, Coins wie eine Aktie zu bewerten, wird es auch sehr, sehr spannend. Auch das kann man bereits schon mit einigen Werten tun. Da muss ich halt gucken, wie verdienen die Geld. Und vor allem, kriege ich davon auch wirklich was? Weil die meisten Coins, jetzt ist spannend, haben nichts mit Eigentum an dem, was die Firma macht, zu tun. Sondern die meisten Coins sind eigentlich sogenannte Utility-Coins. Ich kann irgendeine Verwendung mit dem Coin machen. Oder ich habe einfach nur einen Governments-Coin. Ich darf über irgendwas abstimmen, aber Geld kriege ich nicht. Aber das soll als Spoiler reichen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ciao, Jungs.
Jawohl, danke. Ciao. Ciao.